Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Die Fregatte kommt zu spät, falsches Kalkül bei der Bundeswehr. Neue Hochburgen im Ruhrgebiet brauchen die Grünen jetzt Personal. Neue Qualitäten gefragt, die SPD übt Doppelspitze. Heute mit Irene Geuer.
Guten Abend. Morgen treffen sich ja viele junge Menschen in Aachen zur großen internationalen Fridays for Future Demo. Da geht es ihnen hauptsächlich ums Klima, aber generell geht es ihnen auch darum, dass Politiker viel zu langsam arbeiten, Politik viel zu langsam ist und nicht aus dem Quark kommt. Da haben die jungen Leute zuweilen recht. Und sie bekommen auch recht, zum Beispiel von der Kanzlerin, die gestern unumwunden zugegeben hat, die Klimaziele für 2020 wurden verpennt. Jetzt müsse man sich anstrengen, um die von 2030 wenigstens hinzukriegen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn man mal schaut, wie lange es braucht, bis eine Schule generalsaniert wird. Ich weiß von einer, da wird es fast 20 Jahre brauchen. Das können Schülerinnen und Schüler nicht verstehen. Und Axel Schröder berichtet Ihnen jetzt von einem dritten Beispiel. Es geht um die Fregatte Baden-Württemberg, das größte Kampfschiff, das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bauen ließ. Es sollte eine Superfregatte sein, aber leider ist sie unter anderem übergewichtig. Sie ist teuer und viel zu spät ins Wasser gelassen worden. 4 Jahre hat der Bau länger gebraucht als gedacht. Richtig einsatzbereit wird sie erst 2020 sein, mit einer Technologie von gestern. Quasi da beginnt die Geschichte der Fregatte, zu einer Zeit, als es noch Feierlaune gab.
Im Dezember 2013 ist im Dock der Hamburger Blohm- und Voss-Werft viel Prominenz aus dem Verteidigungsministerium versammelt. Das Marinemusikkorps Nordsee spielt auf. Die Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Gerlinde Kretschmann, lässt eine Sektflasche am Bug der neuen Fregatte zerplatzen. Stefan Bemelmanns, damals Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, erklärt, die Baden-Württemberg sei maßgeschneidert für das Einsatzprofil der Marine nach dem Ende des Kalten Kriegs.
Die Fregatte der Klasse 125 ist eine Schiffsklasse der deutschen Marine, die konsequent von den neuen Einsatzszenarien ausgehend entworfen wurde. Im Vordergrund stehen damit zunächst Einsätze geringer und mittlerer Intensität wie Seeraum- und Embargoüberwachung, Evakuierungsoperationen und Bekämpfung der Piraterie.
Aber nach der Schiffstaufe verging noch viel Zeit bis zur Auslieferung des Schiffs an die Marine. Erst diese Woche wurde die damals so hochgelobte Fregatte endlich in Dienst gestellt, mit mehr als 4 Jahren Verspätung. Und es stellt sich heraus, das neue 800 Millionen Euro teure Superkampfschiff kann die hohen Erwartungen vielleicht gar nicht erfüllen. Denn seit der Schiffstaufe hat sich die Bedrohungslage für die Marine grundlegend geändert, zum Beispiel durch die russische Annexion der Krim. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, der Sozialdemokrat Hans-Peter Bartels, hat deshalb seine Zweifel am Fähigkeitsprofil der Fregatte 125.
Es ist ein bisschen eine Fregatte, die aus der Zeit von vor 2014 stammt, als eben symmetrische Auseinandersetzungen nicht im Vordergrund standen. Nicht heute sagen wir, die Bundeswehr muss zu beidem in der Lage sein. Sie muss die Auslandseinsätze wie bisher, und da haben wir Stabilisierungsmissionen, Überwachungsmissionen, Ausbildungsmissionen, an denen sich die Marine beteiligt. Und sie muss auch zur kollektiven Verteidigung fähig sein gegen einen symmetrischen Gegner.
Heinz-Dieter Jobb sieht es genauso. 4 Jahrzehnte lang war er Marineoffizier, hat an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg gelehrt. Jobb verweist auf die zumindest in Teilen modernisierte russische Flotte.
Sie brauchen eine Fregatte, einen Fregattentyp, der letztendlich für Luftkampf, für U-Yacht und andere Dinge geeignet ist. Und dafür ist die F-125 nicht geeignet.
Dazu kommt, ursprünglich war geplant, die F-125 rund 2 Jahre im Einsatzgebiet zu lassen. Nur die Besatzungen sollten alle 4 Monate ausgetauscht werden. Lange Fahrten der Schiffe zwischen Einsatzort und Heimathafen sollten so entfallen. Aber dieses sogenannte Mehrbesatzungskonzept wird nicht aufgehen. Der Grund: Das Ausbildungszentrum in Schleswig-Holstein wird erst Ende der 2020er Jahre fertig sein. Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kai Scheller, findet klare Worte.
Man hat nicht mit nötigem Nachdruck geplant, man hat nicht mit nötigem Nachdruck dieses Einsatzausbildungskonzept realisiert mit den entsprechenden Ausbildungsstätten an Land. Darauf haben wir hingewiesen. Jetzt sind wir in die Situation geraten, wo über 10 Jahre die Fregatten nicht so genutzt werden können, wie eigentlich geplant, und das bei einer Gesamtlebensdauer von 30 Jahren. Und das ist fragwürdig und das ist schlecht.
Auch der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels wundert sich.
Fragt man sich auch, wenn die Schiffe schon so viel Verzögerung haben, warum ist dann nicht wenigstens die landseitige Ausbildungseinrichtung fertig?
Um das zu beantworten, müsse man sich die Entscheidungsstrukturen in Bundeswehr und Verteidigungsministerium genauer anschauen, so Bartels.
Dann gibt es, was das Management angeht, eine, ja, ich würde mal sagen, Verantwortungsdiffusion, eine so verzweigte Verantwortungskultur, wo an jeder einzelnen Entscheidung so viele Leute mitwirken, dass am Ende keiner mehr wirklich verantwortlich ist oder sich auch wirklich verantwortlich fühlen müsste.
Die über 4-jährige Verspätung der ersten Fregatte hat mehrere Gründe. Erst hatten die Hersteller ThyssenKrupp Marine Systems und die Lürsenwerft Probleme mit abblätternder Farbe und der Brandschutzbeschichtung. Außerdem hatte das Schiff Schlagseite. Und dann wollte das Verteidigungsministerium auch noch modernere Technik verbaut sehen. Schließlich wurden auch die Sicherheitsauflagen strenger, sagt Hans-Christoph Azpodin vom Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
Hier ging es also um Anforderungen an Rettungsinseln oder die Anbringung von Feuerlöschern zum Beispiel. Ja, das hört sich zunächst mal relativ begrenzt an, aber das kann zu gravierenden Konstruktionskonsequenzen führen.
Hans-Christoph Azpodin, der bis 2017 selbst für ThyssenKrupp gearbeitet hat, schlägt deshalb vor, beim nächsten Mal einfach Schiffe in größerer Stückzahl zu bestellen.
Dass man sich möglichst an den Serieneffekten aus dem, was man schon hat, orientiert, damit man eben die Potenziale für irgendwelche Projektabweichungen möglichst gering hält.
Der ehemalige Marineoffizier Heinz-Dieter Jopp hat eine andere Idee.
Warum nicht in der Zukunft Schiffe konzipieren als Plattform, die einfach, relativ einfach gebaut sind und wo sie vielfach letztendlich nur durch den Austausch von Modulen Unterdeck an Oberdeck in der Lage wären, die Schiffe zu modernisieren. Aber in der Vergangenheit gab es immer wieder auch von der Werftenindustrie natürlich immer die bessere eierlegende Wollmilchsau-Lösung, die für alles und nichts dann funktionierte, vor allen Dingen, die sie dann nicht mehr genügend modernisieren konnten.
Vor allem müsse, so Jopp, endlich ernsthaft darüber nachgedacht werden, wie Kriegsschiffe als Kooperationsprojekte auf europäischer Ebene konzipiert werden können. Die Kosten für neue Schiffe würden auf diese Weise auf jeden Fall sinken und damit aber auch die Gewinne der Rüstungsindustrie.
Axel Schröder über die Fregatte Baden-Württemberg, die mit vielen Problemen in den Dienst geht. Ich weiß wirklich nicht, ob es dazu kommen wird, dass die Grünen irgendwann einmal Stellenanzeigen aufgeben, suchen engagierte Frau, engagierten Mann für Posten als Stadtratsabgeordnete oder Bürgermeister. Denn derzeit sind die Grünen absolut beliebt. Das hat die Europawahl gezeigt, das zeigen auch Umfragewerte. Aber wie zum Beispiel im Kreisverband Kitzingen heißt es in vielen Regionen, wir haben derzeit mehr politische Zustimmung als Leute, die Verantwortung in einem Amt übernehmen. Das ist auch im Ruhrgebiet so, wo die Grünen sogar in alten Hochburgen der SPD stärkste Kraft werden könnten. Vivien Leue mit einem Stimmungsbild der Grünen in Nordrhein-Westfalen.
Super, super gut. Jubelstimmung in Neuss bei Düsseldorf. Grünen-Chefin Annalena Baerbock gratuliert dem Landesverband NRW, dem größten Landesverband der Grünen in Deutschland.
Euer Wahlergebnis hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass wir das beste Ergebnis aller Zeiten für uns jemals in Deutschland erreicht haben.
Etwas mehr als 23% haben die Grünen in Nordrhein-Westfalen bei der Europawahl geholt. Sie liegen damit über dem Bundesschnitt. In 8 der 10 größten Städte im Land wurde die Partei stärkste Kraft.
Das ist was, das müssen wir erstmal verdauen, würde ich sagen.
Solche Erfolgszahlen sind die NRW-Grünen tatsächlich nicht gewohnt. Bei der letzten Landtagswahl vor 2 Jahren zitterten sie noch um ihren Einzug ins Parlament. Am Ende erhielten sie gut 6% der Stimmen. Das beste Ergebnis, das sie je bei einer Landtagswahl erzielten, waren 2010 knapp über 12%. NRW gilt traditionell als schwacher Landesverband. Grüne Erfolgsgeschichten, grüne Stars kamen bisher eher aus Hessen, Berlin oder Baden-Württemberg.
Wenn man 20% bei einer Wahl an Stimmen bekommt, dann bedeutet das, dass wir eine ganz andere Verantwortung auch übernehmen müssen.
Sagte denn auch der stellvertretende Landesvorsitzende der Grünen, Felix Banaschak.
Wir wollen Nordrhein-Westfalen grüner wachen. Wir fangen an. Nächstes Jahr bei den Kommunalwahlen, all unsere Augen richten sich darauf, all unsere Unterstützung habt ihr in den Kreis- und Ortsverbänden.
Diese Unterstützung dürften so manche Kreis- und Ortsverbände dringend benötigen. Denn allein personell sieht es für die Grünen in vielen Regionen in NRW eher düster aus. Beispiel Lippetal. In der Gemeinde im Nordwesten Nordrhein-Westfalens erhielten die Grünen knapp 20% der Stimmen. Es gibt aber bislang noch nicht einmal einen Ortsverband. Wer könnte also überhaupt in den Rat einziehen?
Wenn wir auch bei der Kommunalwahl deutlich zulegen, dann ist das eine riesengroße Möglichkeit der Mitgestaltung. Und unser Verständnis von Politik ist aber nicht, dass man seit 20 Jahren bei den Grünen gewesen sein muss, um dann mal Kommunalpolitik zu machen.
Sagt Annalena Baerbock.
Das heißt, die vielen Menschen, die sich vor Ort engagieren, als Trainer im Fußballverein, als Unterstützer in der Flüchtlingshilfe oder im Kirchenchor, die sind herzlich eingeladen, wenn sie NRW, wenn sie ihre Stadt ökologisch, sozial gerecht und weltoffen gestalten zu wollen, mal bei uns vorbeizuschauen und auch bei uns mit auf den Listen zu kandidieren, wenn sie für unsere Inhalte gemeinsam einstehen.
Ähnliches gilt offenbar auch für Bürgermeisterposten. Quereinsteiger erwünscht. In etlichen Städten stehen die Chancen, Stand jetzt, gut, dass die Grünen als stärkste Fraktion in die Rathäuser einziehen. Auch in Städten, die bisher eher als rote Hochburg galten, wie Dortmund oder Bochum.
Bombastisch, also man kann es gar nicht anders sagen.
Freut sich noch 2 Wochen nach der Wahl Sonja Loof, Mitglied im Kreisvorstand der Bochumer Grünen.
Auch bei uns wird überlegt, wer kommt in die nächste Kommunalwahl, wer geht auf die Liste. Direktmandate sind auf einmal ein Thema, muss man auch sagen.
In Bochum bilden die Grünen eine Regierung mit der SPD, die aktuell den Oberbürgermeister stellt. Zwar müsse man auf dem Teppich bleiben, sagt Sonja Loof, aber natürlich müssen die Grünen überlegen, was sie tun, wenn sie die OB-Wahl gewinnen.
Wir wollen nicht nur jemanden dahinsetzen, weil wir es wollen, sondern der soll für uns stehen, der soll Inhalte haben, der soll authentisch sein, der soll sich mit Bochum identifizieren können. Das ist eine spannende Sache, aber da lassen wir uns nicht hetzen.
Womöglich werde man den besseren Kandidaten sogar bei der SPD finden. Vielleicht, sagt Sonja Loof, gehe man ja auch noch auf die SPD zu. Und schaue,
was uns vielleicht der Koalitionspartner anbietet.
Um nun auch grünes Profil zu zeigen, das im Ruhrgebiet bislang wenig ausgeprägt war, haben die Grünen gut 10 Tage nach der Europawahl mit dem großen Koalitionspartner SPD in Bochum den Klimanotstand ausgerufen. Nächstes Thema, ein neues Mobilitätskonzept für die Ruhrgebietsstadt.
Ganz klar, der Fuß- und Fahrradverkehr muss Vorrang haben. Wir wollen fördern, dass der ÖPNV verbessert wird, dass die Anbindungen besser werden und ich sage mal auch, dass der Fußgänger und der Fahrradfahrer sich so ein bisschen die Stadt zurückerobert.
Auch in Dortmund wollen die Grünen den Klimanotstand ausrufen und neue Sozialkonzepte vorstellen, erzählt die Sprecherin der Grünen Ratsfraktion der Stadt, Ingrid Reuter.
Viele Leute haben jetzt die Erwartungen, dass die Grünen ganz toll was voranbringen können. Aber die Ratsmehrheiten sind dieselben geblieben und da müssen wir weiter wie vorher auch kämpfen.
Dennoch hofft sie auf Rückenwind für grüne Themen. Denn die anderen Parteien in der Stadt hätten natürlich gemerkt, dass sich die Stimmung gedreht hat.
Die SPD sieht, glaube ich, schon so ein wenig die Fälle wegschwimmen und ich glaube, es wird ein harter Wahlkampf.
Dortmund ohne roten Bürgermeister, das ist aktuell tatsächlich denkbar. Aber auch in diesem Kernland der Sozialdemokratie stellt sich die Frage nach dem passenden Personal.
Das ist ja heute, glaube ich, auch in den Reden deutlich geworden, dass wir jetzt ganz verstärkt auch Personalpolitik machen müssen, gucken müssen, welche Frauen und Männer wir auf die Listen bringen.
Auch Ingrid Reuter findet, Parteibuch ist verzichtbar, solange die Haltung stimmt. Der Landesverband bietet an, die Kommunalpolitiker in Spe auch zu schulen, sagt NRW-Grünen-Chefin Mona Neubauer.
Wir bereiten als Landespartei dafür entsprechende Beratungsangebote, Seminare und sowas vor, weil wir der Auffassung sind, es ist gut, wenn die Leute vorher wissen, worauf sie sich einlassen.
Nämlich auf Erfüllung der Hoffnungen, die die Erfolge der Grünen selbst in NRW nun geweckt haben. Der Wahlerfolg der Grünen in Nordrhein-Westfalen, er bringt die Partei jetzt in Zugzwang.
Vivien Leue über die Grünen in Nordrhein-Westfalen, die derzeit in Hochstimmung sind.
Na, vielleicht mal ein Glas Wein besorgen. Wenn schon kein Wein, dann ein Bier.
Bürgerschaftswahl in Bremen, ja, manche fanden sie nicht so bedeutend im Hinblick auf Bundespolitik, aber sie hatte ja dann doch eine Signalwirkung. SPD, Grüne und Linke könnten ein erstes Bündnis dieser Art in Westdeutschland eingehen. Eine neue Option wäre das für Koalitionsgedankenspiele im Bund. Aber dafür braucht es, dass dieses Dreierbündnis auch regierungsfähig ist, also braucht es Erfahrungen. Und in der Politik ist es so, dass sich Parteimitglieder über Landesgrenzen hinaus gegenseitig unterstützen, Erfahrungen austauschen oder auch vor Fallstricken warnen. Benjamin Immanuel Hoff ist ein sehr erfahrener Politiker der Linkspartei. Er hat seinen Arbeitsplatz in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt. Thüringen war das erste Bundesland überhaupt, wo 2014 ein rot-rot-grünes Bündnis unter Bodo Ramelow gebildet wurde. Und jetzt ist Hoff so eine Art Entwicklungshelfer für die Geschicke in Bremen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat ihm nicht nur beim Telefonieren mit Bremen zugehört.
Hallo?
Ja, ich musste erst auf laut gestellt werden.
Ah, okay.
Benjamin Immanuel Hoff sitzt in Erfurt. Er telefoniert dieser Tage ständig mit Christina Vogt.
Also ich bin Montag ja nicht da. Ich komme erst wieder zu Dienstag früh. Und dann müssten wir uns einfach nochmal abstimmen. Okay.
Sie telefonieren, wenn er nicht ohnehin gerade in Bremen ist. Die Bremer Linkspartei hat noch keine Regierungserfahrung. Sie bildet die kleinste Fraktion in der entstehenden rot-grün-roten Koalition. Hoff begleitet mit seiner Erfahrung die Koalitionsverhandlungen.
Hast du jetzt noch Punkte, die für unser Gespräch jetzt noch aus deiner Sicht relevant sind?
Ich glaube, was für mich relativ wichtig war, dass wir in der öffentlichen Kommunikation tatsächlich auch fachlich was liefern müssen und dass wir dann aber auch uns genau abstimmen, welche Person was sagt.
Na, da würde ich folgenden Vorschlag machen. Ob wir eigentlich eine weitere Wahlperiode jetzt kontinuierlich nur über das Thema Haushaltsnotlage reden oder ob man eben, und das ist eine Erfahrung, die wir in Thüringen eben auch gemacht haben, man, ohne dass man es gleich völlig übertreibt, aber doch so Schritt für Schritt, sagen wir mal, andere Themen in den Vordergrund rückt und auch eine andere Erzählung probiert.
Benjamin Immanuel Hoff zog mit 19 in das Berliner Abgeordnetenhaus ein. Wurde mit 30 Staatssekretär im Berliner Senat und mit 38 Chef der Staatskanzlei in Erfurt unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Dass die Dreierkoalition aus Linken, Sozialdemokraten und Grünen in Thüringen relativ geräusch- und skandalarm funktioniert, das schreiben nicht nur Freunde, sondern auch Gegner dem promovierten Sozialwissenschaftler Hoff zu. Er ist schnell, wendig, hellwach und das Gegenteil von einem Dogmatiker. Vor die Wahl gestellt, einen grauen Anzug oder einen grünen zu tragen, wird er sich immer für die auffälligere Variante entscheiden.
Das nehme ich als ein Kompliment und sage danke. Naja, ich will mal so sagen, es würde bei den politischen Themen mir gefallen, wenn es weniger Modeerscheinungen gäbe. Ansonsten konnte ich noch nie was damit anfangen, dass man eine politische Haltung vor allem dadurch ausdrückt, dass einem Mode unwichtig ist. So.
Den Titel Honorarprofessor trägt er mit Stolz. Über seine intellektuellen Fähigkeiten lässt er seine Umgebung ungern im Unklaren.
Sie wissen ja hier schon immer alles besser. In Thüringen.
Das bestreite ich. Das weiß ich besser.
In Thüringen leitet er die Staatskanzlei, hält dem Ministerpräsidenten den Rücken frei, ist nebenbei noch engagierter Kultur- und Europaminister. Als die Bildungsministerin für einige Monate ausfiel, hat er auch noch ihr Ministerium übernommen. Nun also auch noch Berater der Genossinnen und Genossen in Bremen.
Ich glaube, dass das ein Stress ist, den ich doch ein Stück weit unterschätzt habe. Also in Thüringen die Arbeit in der Schlussphase des Landeshaushaltes mit der Diskussion, die wir derzeit über die Schlösserstiftungsgründung führen. Die Familie, die in Berlin wohnt und dem man als Familienvater auch Rechnung tragen will. Und dann die Arbeit in Bremen. Insofern bin ich den rot-grün-roten Parteien in Bremen ganz dankbar, dass sie gesagt haben, sie wollen in 3 Wochen fertig sein. Und jetzt haben wir die erste Woche schon rum. Und in 2 Wochen soll der Koalitionsvertrag stehen.
Morgens 5.28 Uhr in den Zug nach Bremen, dort in die Verhandlungen, dann über Berlin zurück und weiter nach Erfurt in die Staatskanzlei. Christina Vogt in Bremen ist dankbar.
Naja, was kann Herr Hoff mir helfen? Natürlich irgendwie konnte er uns ganz viel helfen, weil er zum einen weiß, wie man sowas gestaltet. Also von zeitlichen Abläufen hin, wie konkret muss die Vorbereitung sein und auch wie können solche Kommissionen zusammengesetzt sein, was macht man da? Das war für uns im Vorfeld irgendwie schon sehr wichtig und ich kann sagen, wir sind irgendwie eigentlich schon vor der Wahl relativ gut vorbereitet gewesen.
Auch Bodo Ramelow, Hoffs Chef in Erfurt, lässt ihn gern für ein paar Tage seine Arbeit in Thüringen vernachlässigen. Zumal er weiß, dass die Bremer Linke anders als die pragmatischen und klassenkampffernen Landesverbände im Osten funktioniert.
Im Moment ist es so, dass die Linke in Bremen sehr dankbar ist, dass wir von Anfang an schon über eine lange Periode mit ihnen darüber geredet haben, was wir hier machen, was also Alltagspolitik ist. Es ist schon ein Unterschied und das musste ich ja selber lernen, ob du als Oppositionschef mal die Kessel-Lippe schnell hast und mal scharfe Formulierungen wählst oder ob du über die lange Distanz Alltagspolitik gestaltest.
Koalitionen von 3 Parteien statt 2, das heißt noch mehr Prioritäten, noch mehr Eitelkeiten, noch mehr Herzenswünsche. Hoff hatte schon vor 4,5 Jahren in Thüringen seine Prioritäten, die er nun auch den Bremern vermittelt.
Ich bin jemand, der tatsächlich tief verinnerlicht diese Philosophie repräsentiert, dass eine Koalition nicht dadurch funktioniert, dass einer die anderen beiden Partner oder den anderen Partner marginalisiert. Dieses Prinzip, dass man sich gegenseitig etwas gönnt, dass man es schafft, dass wenn die Koalition manchmal auch in schwierigen Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozessen eine Entscheidung getroffen hat, dann wirklich überzeugt alle 3 Partner sagen, da stehen wir dahinter. Und das ist unser gemeinsames Projekt und nicht, das haben die Grünen durchgesetzt, dann sollen sie es verdammt nochmal auch umsetzen, sondern das haben wir gemacht.
In Thüringen habe das meist ganz gut geklappt, meint Hoff. Und viele Regeln gelten ja überall.
Ich glaube, dass in einer Koalition das in den Tisch speisen und sich zusammen freuen eine ausgewogene Mischung sind. Es gilt in der Koalition, im Regierungsgeschäft insgesamt, die Krise ist der Normalfall. Dass es gut läuft, ist der Ausnahmetatbestand. Und wenn du darauf kognitiv eingestellt bist, dann kommst du damit eigentlich ganz gut hin.
Christina Vogt von der Bremer Linken wird es sich zu Herzen nehmen.
Alles klar. Ja. Jo, tschüss.
Henry Bernhard über Benjamin Emanuel Hoff, der Politiker der Linken in Thüringen, hilft derzeit beim Bündnisbilden in Bremen.
Wenn das keine Manipulation ist, dann weiß ich überhaupt nicht, was Manipulation ist. We'll be right back.
Nächste Woche Montag will der SPD-Vorstand auf Bundesebene Tacheles reden und das Verfahren für die Neuwahl der Parteispitze festlegen. Nachdem Andrea Nahles von ihren Ämtern zurückgetreten ist, führt jetzt eine Art Trifolium oder Dreigestirn die Partei. Aber alle drei wollen sich dafür nicht auf Dauer wählen lassen. Und nun hat die Berliner SPD noch einen weiteren Vorschlag gemacht. Man möge doch auf Bundesebene die Option dafür schaffen, dass es eine Doppelspitze aus Mann und Frau in der SPD geben könnte, also eine geschlechterparitätische Doppelspitze. Erinnert ein wenig an traditionelle Familienbilder, Vater und Mutter, und so manche in der SPD verkneifen sich ein Lächeln. Aber was das Thema Doppelspitze angeht, könnte man nicht nur auf die Grünen schauen, sondern auch auf Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen. Dort werden zahlreiche SPD-Ortsvereine von Zweien aus der Partei geleitet. Moritz Küpper hat sich das genauer angesehen.
Annedeike Riewe muss lachen. Sie schaut ein wenig ratlos, als es um die Stärken ihres Co-Vorsitzenden Andreas Pöttgen geht.
Ja, also eigentlich hätte man auf diese Frage jetzt vorbereitet sein müssen.
Seit gut 4 Monaten steht die 38-jährige promovierte Juristin, die als selbstständige Rechtsanwältin arbeitet, dem SPD-Ortsverein Köln-Ehrenfeld vor. Und zwar nicht alleine. Zusammen mit Pöttgen, 30 Jahre alt, Geschäftsführer des Bürgerzentrums in genau jenem Kölner Stadtteil, bilden die beiden eine Doppelspitze. Doch auf die Frage nach Pöttgens größten Stärken, nach den Vorzügen ihres Partners, muss Riewe erst einmal nachdenken und ist dankbar, dass ihr Kompagnon erst einmal einspringt.
Die größte Stärke von Anne ist auf jeden Fall ihre Ruhe und Sachlichkeit und Orientierung am Ergebnis. Dafür hat sie auch ein enormes Ausdauervermögen, schwierige Situationen zu durchstehen und dabei trotzdem ruhig zu bleiben und am Ende mit einem Ergebnis aus der Tür zu gehen.
Einspringen, wenn der andere mal sprachlos ist. Auch das ein Vorzug der Doppelspitze, wie sie hier in Köln-Ehrenfeld, dem größten Ortsverein Kölns, dem größten Unterbezirk im mitgliederstärksten Landesverband NRW, praktiziert wird. Hier in NRW haben rund 35 der etwa 1200 Ortsvereine eine Doppelspitze, also genau jene Konstellation, über die jetzt allerorts in der SPD nachgedacht wird. Und auch Riewe hat sich nun eine Antwort überlegt.
Ich schätze an Andreas vor allem, dass er enorm zielorientiert ist, dass er von Dingen, die er sich in den Kopf gesetzt hat, aber eben auch, die er sachlich für richtig hält, nicht ablässt. Dass er da große Energie aufbringt, andere Menschen auch mitzunehmen, dass er dabei eben die anderen auch nicht aus dem Blick verliert.
Riewe hält kurz inne.
Manchmal passiert es, dass er da auch ein bisschen zu viel Schwung mitbringt. Das muss man hier oder da wieder einfangen. Aber erstens kann er das selber und zweitens ist das dann eben auch das, wo es super ist, wenn man in einem guten Team zusammenarbeiten kann.
Seit gut 4 Monaten bilden die beiden, die nun zusammen in Pöttgens Büro sitzen, ein solches Team. Im Dezember 2017 wurde die rechtliche Möglichkeit dafür auf dem Bundesparteitag der SPD beschlossen, zunächst für eine Probephase. Zudem mussten auch auf jeder Gliederung die Satzungen geändert werden. Doch neben den juristischen Voraussetzungen brauchte es natürlich Menschen, die die Idee zur Probe mit Leben füllen können. Menschen wie eben Riewe und Pöttgen. Im Spätsommer letzten Jahres trafen sich die beiden ohnehin auf ein Essen, sprachen darüber, holten sich anschließend verschiedene Meinungen ein, kandidierten und wurden ohne Gegenkandidaten mit mehr als 80% gewählt.
Also Annedeike Riewe und ich kennen uns seit über 12 Jahren, weil wir auf derselben Juso-Jahreshauptversammlung aktiv geworden sind. Und seitdem begleiten wir uns auch tatsächlich, sind beide sehr unterschiedlich aktiv in der Partei, haben da unterschiedliche Wege genommen, ergänzen uns aber so gut, dass wir beide gesagt haben, okay, alleine würden wir es nicht machen, aber im Team trauen wir uns das zu.
Gerade im Ehrenamt ist die knappe Zeit natürlich ein Argument. Für eine ernsthafte Bilanz ist die bisherige Zeit noch zu kurz, doch beide, Riewe und Pöttgen, sind zufrieden. Untereinander stimmen sie sich per Telefon ab.
Gott sei Dank noch nicht täglich, aber wir haben regelmäßig Kontakt und meistens geht es auch mit einer kurzen WhatsApp zwischendurch. Stimmt schon, man spricht öfter miteinander als vorher auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, also diese Woche haben wir uns noch jeden Tag irgendwie gesehen oder gesprochen tatsächlich.
Er schaut ein wenig zögernd zu seiner Mitstreiterin, diese nickt. Urlaubspläne müssen die beiden aber nicht abstimmen.
Wir haben ja außer der Doppelspitze auch noch Stellvertreter. Das heißt, es wäre immer noch irgendjemand greifbar.
Dennoch, Karriere kann oft nur einer machen. Kandidaturen für öffentliche Ämter, Mandate kennen die Arbeitsteilung noch nicht. Könnte das potenziell die Kölsche Harmonie stören? Absprachen für schwere Zeiten haben die beiden nicht getroffen. Doch auf einen möglichen Konkurrenzkampf angesprochen, schütteln beide den Kopf.
Wir suchen auch das Vier-Augen-Gespräch, wenn wir Sachen miteinander besprechen müssen. Das hat es jetzt noch nicht so akut gegeben im Sinne von, wir mussten irgendeine Krise lösen, dafür sind 4 Monate auch sehr kurz. Aber wir können uns schon auch dezent Hinweise gegenseitig geben, jetzt machen wir ein bisschen langsamer oder da wäre jetzt ein bisschen mehr ganz gut oder wie sieht es denn jetzt hier aus und fangen uns auch gegenseitig auf. Deswegen fühle ich mich da sehr gut aufgehoben in der Doppelspitze.
Aber lassen sich Lehren ziehen für die Situation auf Bundesebene? Riewe wägt ab.
Also wir sind ja jetzt wirklich als Doppelspitze gezielt gemeinsam gestartet. Ich denke, das macht auch einen Unterschied zu der Situation, wenn die Satzung die Doppelspitze vorgibt und sich einfach frei unterschiedliche Bewerber zur Verfügung stellen und dann eine zusammengewürfelte Doppelspitze entsteht. Ich denke, da ist es sehr viel stärker nach der Entscheidung für diese Doppelspitze wichtig, dass die zwei sich irgendwie miteinander zusammensetzen und dann vielleicht auch überlegen, wie man an Krisen drangeht.
In den letzten Wochen waren die Genossinnen und Genossen aufgerufen, sich mit Ideen für eine neue Strukturierung auf Bundesebene einzubringen. Das Schlagwort Doppelspitze fiel dabei immer wieder. Für die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen beispielsweise ist die Lösung fast schon beschlossene Sache. Im NRW-Landesverband dagegen sieht man das Ganze vielleicht auch aufgrund der eigenen Erfahrungen differenzierter.
Wir haben das im Landesverband Nordrhein-Westfalen breit diskutiert, sowohl auf einer Regionalkonferenz als im Landesvorstand,
sagt Sebastian Hartmann, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD. Nach den Gesprächen mit Mitgliedern hat er den Eindruck, dass andere Parteien nicht unbedingt als Vorbild gelten.
Nur weil es bei den Grünen jetzt ausnahmsweise mal klappt und in der Vergangenheit in der Regel zu Streit zwischen den beiden Spitzenpersonen führte oder sogar Negativbeispiele wie Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht bei den Linken existieren, heißt das für die SPD noch lange nichts. Wichtig ist allerdings, dass alle Mitglieder mitreden dürfen über die Struktur, möglicherweise, dass man auch zu Teamlösungen kommt, wo ganze Teams mit eigenen Programmen gegeneinander antreten und am Ende die Mitglieder breit befragt werden, wer soll es denn machen?
In einem Brief an den Bundesvorstand hat sich die mächtige NRW-SPD bei der Frage nach einer Doppelspitze bewusst nicht festgelegt. Der Begriff Doppelspitze taucht in dem 7-seitigen Schreiben gar nicht erst auf. Man wolle keine Festlegung in der Frage, um den Spielraum der kommissarischen Parteispitze nicht einzuengen. Zudem sei eine solche Frage eben auch stark von Personen abhängig. Eine Einschätzung, die auch Riewe und Pöttgen, die Doppelspitze vom SPD-Ortsverein Köln-Ehrenfeld, teilen. Eine verpflichtende Doppelspitze, die mit der bisherigen Tradition bricht, könne auch zu schlechten Erfahrungen führen und dadurch dem Konzept schaden. Aber im Grundsatz sind beide davon überzeugt.
Doppelspitze auf Bundesebene kann ich mir persönlich gut vorstellen. Der Prozess der Nachfolgesuche läuft jetzt gerade, hat erst begonnen. Auch da, es muss am Ende auch in dem Duo passen. Ich würde da niemanden hinzwängen, aber ich glaube, dass wir da auch eine Chance haben, tatsächlich zwei Personen zu zeigen, die unterschiedliche Stärken haben und die eben Teil der Vielfalt unserer Partei auch dann gut abbilden können.
Ihr Doppelspitzenpartner Pöttgen hätte da auch, so viel zur Ergänzung, direkt einen Personalvorschlag.
Ich warte immer noch auf das Comeback von Hannelore Kraft. Mit Kevin Kühnert wäre das eigentlich eine super Kombination. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf.
Doch dieser Wunsch, das lässt sich wohl sicher sagen, ist dann doch ein wenig zu viel. Zeigt aber, die Kölner Doppelspitze hat auch Humor und kann, trotz ernster Lage, noch über sich selbst lachen.
Moritz Köpper über SPD-Doppelspitzen in NRW-Ortsvereinen.
Sagen, die Zeit der Volksparteien ist vorbei. Und liebe Freundinnen und Freunde, da sage ich euch, vergesst auch diese Umfragen.
Man weiß ja nicht, was bis Dezember noch alles passieren wird auf der politischen Bühne. Aber im Dezember auf dem Bundesparteitag der SPD könnte es einen Abgang aus der Großen Koalition geben. Bereits jetzt haben ja so manche, auch in der CDU, den Abgesang von Schwarz-Rot angestimmt. Stichwort CDU-Ministerpräsident Laschet in Nordrhein-Westfalen. Er gibt der GroKo nur wenige Monate. Also wäre man doch als Politikerin oder Politiker gut beraten, wenn man sich auf dieses Szenario vorbereitet, die Reihen schließt und gute Themen findet. Was dem übrigen politischen Geschehen auch nicht schaden könnte. Denn nicht nur Sozialdemokraten sehen ihre SPD in der Krise, auch Christdemokraten befürchten, die CDU könnte zersplittern und vor allem bei der Jugend scheitern. Also schauen wir mal auf den Zustand der CDU, Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio. Mal angenommen, die SPD steigt in absehbarer Zeit aus der GroKo aus. Wäre die CDU kalt erwischt?
Nein, niemand kann im Augenblick kalt erwischt sein, wenn diese Regierung, wenn diese Koalition in nächster Zeit auseinanderbricht. Die Parteien stellen sich darauf ein. Aber was die CDU angeht, muss man sagen, das Adenauerhaus, die Parteizentrale, ist noch nicht komplett eingestellt darauf. Die Partei befindet sich immer noch in einem Übergangsstatus. Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Generalsekretär Paul Ziemiak sind immer noch nicht damit fertig, das Adenauerhaus, die Parteizentrale, nach ihren Vorstellungen umzubauen. Zum Beispiel die Berufung des neuen Bundesgeschäftsführers. Der langjährige Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler wechselt in die Wirtschaft. Kramp-Karrenbauer, so hören wir, wird am Montag ihren engsten Vertrauten und bisherigen Büroleiter Nico Lange als neuen Bundesgeschäftsführer vorstellen. Aber auch das sorgt im Augenblick hinter den Kulissen für Rumoren. Da gab es Proteste von der Jungen Union. Man kritisiert Lange intern, meint vielleicht eigentlich die Vorsitzende. Also, das zeigt sich, da ist noch keine Ruhe in der neuen Führungsstruktur.
Und Annegret Kramp-Karrenbauer steckt ja auch noch in anderer Hinsicht in der Kritik, zum Beispiel auch wegen ihrer politischen Haltung zu Russland. Da hat sie bei ihren ostdeutschen Parteikollegen Kritik bekommen.
Ja, was Annegret Kramp-Karrenbauer erlebt zurzeit, ist eine erste Führungskrise. Sie hat ja selber eingestanden, dass sie Fehler gemacht hat in der Reaktion auf das Rezo-Video, in der digitalen Kommunikation. Sie hat sich jetzt gleichzeitig wieder Kritik und Enttäuschung eingehandelt vom liberalen Flügel der Partei. Die fanden, Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zu sehr nach rechts zum konservativen Rand hin positioniert. Gleichzeitig, sie wird gewusst haben, sie wird einkalkuliert haben, dass diese erste Zeit schwierig wird. Sie braucht also noch Zeit, um sich selbst zu konsolidieren in diesem Amt.
Aber da stehen schon wieder andere Namen auf Listen, wenn es zum Beispiel darum geht, wer könnte Kanzler werden, welche Bedeutung, wenn wir bei den Köpfen in der CDU bleiben, hat ein Friedrich Merz. Er macht ja so ein bisschen den Eindruck, als sei er ein nicht erloschener Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann.
Ja, der tänzelt da immer noch am Spielfeldrand herum, am politischen Spielfeldrand. Wir haben ihn gerade erlebt im Fernsehen bei der Sendung Sandra Maischberger, wo er gefragt wurde, was würde er tun, wenn ihm die Kanzlerkandidatur angetragen würde. Er sagte, er würde darüber nachdenken. Er ist immer noch eine Projektionsfläche für viele, für Konservative in der Union. Mehrheitsfähig wäre er nach meiner Einschätzung im Augenblick nicht mehr. Viele nehmen ihm immer noch den Abgang von der Hamburger Parteitagsbühne übel.
Was wäre zum Beispiel mit, bleiben wir mal bei den Köpfen und bei den Namen, mit dem Namen Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, bringt sich immer wieder auch in Fernsehsendungen ein. Macht sich da einer warm, um Kapitän auf dem Feld zu werden?
Ja, so sieht das aus und so wird das auch in der CDU wahrgenommen. Armin Laschet ist ein Schwergewicht in der CDU, natürlich, weil er dem größten, dem mächtigsten Landesverband Nordrhein-Westfalen vorsteht und weil er etwas mitbringt, was Friedrich Merz zum Beispiel gar nicht hat, nämlich wirkliche Regierungserfahrung in einem der größten Bundesländer dieses Landes. Also das macht ihn zu einer Größe in der Partei und viele haben den Eindruck, dass er in der Tat darauf schielen würde, eine Kanzlerkandidatur anzustreben, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer sie nicht für sich ziehen kann.
Also ist da in den Personalfragen in der CDU einiges in Bewegung. Aber kommen wir noch mal auf ein anderes Thema, nämlich was Koalitionspartner angehen könnte. Schauen wir auf Sachsen-Anhalt. Da wird 2021 der Landtag neu gewählt. Ulrich Thomas, CDU-Fraktionsvize, hat eine neue Debatte über den Umgang seiner Partei mit der AfD ausgelöst. Er will eine Koalition nicht ausschließen. Was löst das in der CDU aus?
Tja, in Berlin jedenfalls echte Besorgnis. Man sieht sich genötigt, das zurückzuweisen. Paul Ziemiak sah sich veranlasst, per Twitter in Mitteilungen nochmal deutlich zu machen, es gibt eine Beschlusslage der CDU. keine Koalition mit der AfD. In Teilen der ostdeutschen Länder bröckelt dieser Konsens offenbar am Rande der Partei oder sogar bis in Landtagsfraktionen hinein. Und insofern schaut man wirklich mit großer Besorgnis auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland und das, was danach passiert. Das Horrorszenario heißt ja etwa in Sachsen, die CDU ist nur noch dann in der Lage, eine Regierung zu bilden, wenn sie entweder mit den Linken koaliert oder mit der AfD. Und mit Blick auf die Letzteren, auf die AfD, muss sie sich ja darauf einstellen, dass sie, wenn sich die Stimmungsbilder so halten, wie wir sie etwa bei der Europawahl gesehen haben, dass die CDU dann nur noch die zweitstärkste Kraft hinter der AfD ist. Was passiert dann? Das kann im Moment niemand wirklich vorhersagen. Wir hören aus Sachsen, dass es da auch in der Partei gärt, bis hin zu Putschgerüchten. Kann es sein, dass Kretschmer, der Ministerpräsident und Parteichef dort, von eigenen Leuten hinweg geputscht wird, und zwar von denen, die einen noch stärkeren Annäherungskurs an die AfD möglicherweise bis zu Koalitionen hin anstreben?
Ja, heißt das, die CDU steht sozusagen vor einer Art Spaltungsphase?
Das ist eine Zerreißprobe für die CDU, für beide Unionsparteien jetzt. Sie sehen, sie haben massiv Wähler an die Grünen verloren. Markus Söder, der bayerische CSU-Chef, der der Partei vor einem Jahr noch empfohlen hat, sie muss sich nach rechts wenden, um die konservativen Wähler, die sie an die AfD verloren hat, wieder für sich zurückzugewinnen, empfiehlt seiner Partei jetzt, sie müsse jünger und cooler werden, um Anschluss an die grünen Milieus wieder zu finden. Gleichzeitig stehen jetzt diese Wahlkämpfe in Ostdeutschland bevor. Und wenn es so käme, dass dort tatsächlich Landesverbände sich gegen eine Beschlusslage der Bundes-CDU darauf einließen, Regierungsbündnisse, gar Koalitionen mit der AfD zu schließen, das wäre mehr als eine Zerreißprobe für die CDU. Das würde sicherlich einen Bruch in die Partei treiben.
So, und dann müssen wir zum Schluss auch noch auf das gucken, was derzeit gerade großes Thema ist. Mord und Morddrohungen gegen CDU-Kommunalpolitiker oder gegen Politiker, die der CDU zumindest nahestehen, wie die Oberbürgermeisterin Reker in Köln. Was macht das auch mit einer Partei, die ja mit vielen Themen im Moment sehr beschäftigt ist?
Wie das ist, wenn eine Partei unter Druck ist, dann werden die Unsicherheiten, die inneren Unsicherheiten besonders deutlich. Und so ist das auch in diesem Fall jetzt gewesen. Das lange Schweigen der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Festnahme eines Rechtsradikalen und den Verdacht, der sich da erhärtet hat, der ist ja deutlich markiert worden, sowohl innerparteilich als auch von den politischen Gegnern. Ich glaube, wir sehen da zweierlei. Zum einen bei der CDU sicherlich, das muss man ihr zugute halten, eine, wenn man so will, bürgerliche Tugend, eine Haltung, die sagt, wir wollen in einem solchen Moment Ergebnissen der Staatsanwaltschaft nicht vorgreifen, solange dieser Verdacht noch nicht nachgewiesen ist. Aber zugleich eben auch sehen wir da die ganzen Unsicherheiten der Partei, wenn es darum geht, sich am rechten Rand zu positionieren. Und wie das ist, unter dem Druck, den wir da zurzeit erleben, werden dann auch die inneren Brüche und Spannungen deutlich sichtbar.
Über den Zustand der CDU habe ich mit Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Danke. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Ulrike Winkelmann zusammengestellt. Allen, die heute einen Feiertag hatten, wünsche ich, dass Sie sich gut erholt haben. Und allen, die arbeiten mussten, gilt der Hoffnungsschimmer. Morgen ist Freitag und dann schon wieder Wochenende. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Haben Sie einen guten Abend.